Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Startschuss. Beginnt mit der Operation Endgame der wirksame Kampf gegen Cybercrime? Hybridkrieg. Das Internet der Dinge wird immer mehr zum Schlachtfeld. Schmetterlingseffekt. Wenn die digitale Zahnbürste zum Sicherheitsproblem wird. Unwoke. Was Elon Musk mit seinem KI-Projekt xAI vorhat. Und das digitale Logbuch. Gerne.
Es wurden 6 der derzeit einflussreichsten und relevantesten Schadsoftwarefamilien vom Netz genommen. Gegen einen der identifizierten Betreiber und Administratoren konnte ein Vermögensarrest erwirkt werden in Größe von 69 Millionen Euro. Wir haben 10 internationale Haftbefehle erwirken können. Insgesamt 4 Personen wurden bislang vorläufig festgenommen.
Ja, das war die Erfolgsbilanz von Martina Link, die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes BKA, die sie am Donnerstag abgab. Und dass die Behörde am Fronleichnam, der ja in vielen Bundesländern ein Feiertag ist, an die Presse ging, das hing vermutlich auch damit zusammen, dass Operation Endgame keine deutschlandinterne Aktion war, sondern ein international koordinierter Schlag von Ermittlungsbehörden gegen die ebenfalls international koordinierte Cyberkriminalität. Ein Schlag, der sich insbesondere gegen eine ganz spezifische Art von über das Netz verteilter Schadsoftware richtete, gegen die sogenannten Dropper. Bei mir ist mein Kollege Michael Gessert. Michael, diese Dropper sind ja schon etwas sehr Merkwürdiges. Oft werden sie als Türöffner zum Hacken von Computersystemen bezeichnet.
Ja, ganz genau. Wenn das Ganze nicht so gefährlich und mit so überaus unerfreulichen Konsequenzen verbunden wäre, dann könnte man es ja fast schon komisch finden. Die heutige Cyberkriminalität im Netz, die ist nämlich wie ein ganz normales, seriöses Business arbeitsteilig organisiert. Da gibt es Dienstleister, kriminelle Dienstleister mit sehr viel technischem Know-how und Kunden, kriminelle Kunden mit weniger oder gar keinem technischen Know-how. Und die kaufen dann Werkzeuge für ihre Hacking-, Verschlüsselungs- und Erpressungsaktionen eben zuvor bei den versierten Dienstleistern ein und bekommen gegen Vorkasse dann eben eine ganze Reihe von bereits durch Dropper-, Malware-infizierten Opfern im Netz geliefert. Das weitere Prozedere, Daten verschlüsseln, Daten abgreifen, erpressen, verhandeln, gegebenenfalls das Lösegeld in Empfang nehmen, das übernehmen dann die kriminellen Kunden der Dropper-Dienstleister. Mit dem entsprechenden Risiko dabei identifiziert und erwischt zu werden, während sich die Dienstleister normalerweise vornehmen bzw. unerreichbar im Hintergrund halten.
Okay, aber die aktuelle internationale Operation Endgame oder Operation Endgame, die vom BKA koordiniert wurde, die hat halt eben doch jetzt diese kriminellen Dienstleister dieser Vorprodukte quasi ins Visier genommen, also die übergeordnete Struktur. Und schauen wir doch mal auf die am Donnerstag mitgeteilte Erfolgsbilanz. Da seien weltweit mehr als 100 Server beschlagnahmt worden. Wo stehen oder standen diese Server der Cyberkriminellen?
Ja, das habe ich auch beim BKA angefragt und dann als Antwort bekommen. Zu der genauen Verteilung bzw. den genauen Standorten dieser Server könne man aus, ich zitiere, ermittlungstaktischen Gründen keine genauen Angaben machen. Ich muss hier also etwas spekulieren, aber es dürfte natürlich so sein, dass nur ein kleiner Teil dieser beschlagnahmten Server physische Computersysteme waren. Laut der Presseinformation des BKA sind ja in Kooperation mit den dortigen Behörden an 16 Objekten in Armenien, den Niederlanden, Portugal und der Ukraine Durchsuchungen durchgeführt und Beweismittel sichergestellt worden. Ich nehme also mal an, dass da vielleicht ein paar physische Server dabei waren, aber beim Großteil der Dropper- oder Malware-Server dürfte es sich ja um virtuelle Maschinen gehandelt haben.
Ja, und solche virtuellen Server, die kann man bei Internetprovidern buchen und einrichten. Und so werden das eben auch die kriminellen Dienstleister dieser Dropper-Szene wohl gemacht haben. Aber so ein Internetprovider, der müsste ja eigentlich sofort solch einen Server dann vom Netz nehmen oder den Behörden übergeben, wenn er die Mitteilung eben halt von den Behörden bekommt, dieser Server diene zur Verbreitung von Malware.
Ja, ganz genau. Und dazu hat mir die Sprecherin vom BKA auch geschrieben, tatsächlich arbeite eben die, ich zitiere, breite Masse der Provider ordnungsgemäß mit dem BKA als Strafverfolgungsbehörde zusammen und Im langfristigen Zeitverlauf sei dabei zu beobachten, dass sich die Prozesse der Zusammenarbeit stetig beschleunigt haben. Soweit das Zitat. Das Problem ist eben nur, neben den seriösen Providern, deren Angebote aber trotzdem recht gern von Kriminellen gebucht werden, weil sie eben technisch gut angebunden und gut supported sind. Daneben gibt es eben auch graue oder dunkelgraue Provider in Ländern mit auch etwas obskurem Justizsystem, und an dort laufende virtuelle Server kommt man vermutlich genauso schwer oder gar nicht ran wie an physische Server, zum Beispiel in Russland, in Nordkorea oder in China.
Aber das BKA und die mitbeteiligten anderen Ermittlungsbehörden haben ja gesagt, mit den jetzt stillgelegten bzw. übernommenen Servern und Domains ist erst einmal die technische Infrastruktur von Droppern wie Bumblebee, Smokeloader, Pickerbot oder Trickbot lahmgelegt. Ist jetzt diese Operation Endgame ein wirklich nachhaltiger Schlag oder der Beginn eines wirksamen Kampfes gegen Cybercrime?
Ich würde leider eher sagen, das war jetzt eine gewonnene Partie der Ermittlungsbehörden, um mal den Schachjargon der Operation Endgame aufzugreifen. Klar, jetzt ist erstmal die Infrastruktur weg, die Server, über die die Cyberkriminalitätsdienstleister ihre Dropper verteilt und zur Verfügung gestellt haben. Jetzt werden erstmal die durch die Analyse der Server identifizierten Dropper-Opfer informiert. Hier in Deutschland macht das das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Info über kompromittierte E-Mail-Adressen, die ist an die Website Have I Been Pwned übermittelt worden. Dort kann man sich da informieren. Das alles ist ein gewaltiger Rückschlag für die Cyberkriminellen. Aber die Dropper-Software haben sie ja weiterhin. Und ganz sicher werden sie eben jetzt neue Server aufsetzen und anmieten. Und dann geht das Spielchen und das Match munter weiter. Solange die Verantwortlichen nicht hinter Gitter sitzen, ist das nur ein Zwischensieg. Insofern wundert mich ganz ehrlich, dass auf der Fahndungswebsite des BKA die mutmaßlichen Täter genannt und abgebildet werden, dass da um Hinweise gebeten wird, aber ohne Auslobung eines Kopfgeldes. Die 8 dort zur internationalen Fahndung ausgeschriebenen Herrschaften, das sind ausnahmslos russische Staatsbürger. Und die werden sich vermutlich genauso wenig wie ihr Präsident Wladimir Putin freiwillig einer internationalen westlichen Strafverfolgung stellen.
Davon ist auszugehen. Michael Gessert war das über die Hintergründe der Operation Endgame, des Schlages gegen die internationale Cyberkriminalität, die ja noch immer mit Methoden wie Phishing oder Ransomware-Attacken vor allem auf die Netzwerke von Unternehmen und Behörden ziehen. Doch immer stärker gerät ein weiterer Bereich unseres digitalisierten Lebens in den Fokus der IT-Kriminellen und der digitalen Krieger.
The IoT is becoming more and more of a battleground.
Das Internet der Dinge, es wird immer mehr zum Schlachtfeld. So jedenfalls schätzt Vincent Strubel, Generaldirektor der französischen Cybersicherheitsagentur, die Situation ein. Und hört man sich um, wie beim Smart Home, in der Industrie 4.0, in der verteilten kritischen Infrastruktur oder im Mobilfunkbereich, also überall dort, wo das Internet der Dinge eine Rolle spielt, die Sicherheitslage bewertet wird, ja, dann stehen eigentlich überall die Warnleuchten auf Rot. Warum ist eigentlich die Beurteilung der Sicherheitslage so dramatisch, Peter Welchering?
Das hat mehrere Gründe, aber es hat auch damit zu tun, dass wir in Europa, Nordamerika und Asien seit 10 Jahren über dieses Thema reden, aber dabei eben die Sicherheitslage nicht annähernd erfasst haben. Wir lassen etwa Sicherheitslücken in preiswerten Anwendungen für das Internet der Dinge zu. Paradebeispiel ist da die elektronische Zahnbürste mit Internetanschluss, über die Angreifer sich zumindest auf den Server des Herstellers dann einhacken können. Beispiele sind die vielen leicht hackbaren Anwendungen im Smart Home, von der Rollladensteuerung bis hin zur Türsicherung. Angriffe auf das Stromnetz über Smart Meter sind auch immer noch an der Tagesordnung. Am meisten getan, das muss man sehen, wurde tatsächlich bei den sogenannten Industrie 4.0 Anwendungen, also in der vernetzten Fabrik. Da haben Verschlüsselung und gesicherte Schnittstellen einiges bewirkt, aber das reicht längst nicht aus. Und durch den Einsatz von KI-Anwendungen sind dann auch hier die Sicherheitsstandards teilweise doch wieder etwas zurückgesetzt worden. Bei der sogenannten kritischen Infrastruktur, also Energieversorgung, Flugverkehr, Verkehrsleitsysteme, Logistik, auch für Güter des täglichen Bedarfs, da fehlen viel zu häufig sogar noch die einheitlichen Risikobeschreibungen. Die Schwachstellen sind also hier noch gar nicht erkannt. Und jetzt sind eben kriegerische Konflikte und digitale Angriffe durch staatliche Auftraggeber verstärkt hinzugekommen. Und das macht die Sache noch gefährlicher. Und deshalb gibt es jetzt eben regelrechte Alarmstimmung.
Damit aus dieser Alarmstimmung kein Alarmismus wird, ist es eigentlich nötig, die Risiken genau zu beschreiben und bisherige Lösungsansätze zu bewerten, um so für mehr Sicherheit zu sorgen.
We also see more and more
Wir sehen immer mehr vernetzte Geräte. Das industrielle Internet der Dinge ist an sich nicht kritisch. Aber wenn es in großem Maßstab eingesetzt wird, kann es von entscheidender Bedeutung sein. Ein Beispiel sind Windräder oder kleine Windmühlen zur Stromerzeugung. Wenn eine von denen außer Betrieb geht, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn eine Million Windräder nach einem digitalen Angriff stillstehen, dann führt das zu großen Störungen im Stromnetz. Die Messlatte und das Sicherheitsniveau für kritische Infrastrukturen müssen schon im Design und über den gesamten Lebenszyklus höher gelegt werden.
Vincent Strubel, Generaldirektor der staatlichen französischen Cybersicherheitsagentur. Schon seit langer Zeit wird über gesetzlich vorgegebene Sicherheitsstandards in der digitalen Produktentwicklung diskutiert. Über eine Ausweitung der Produkthaftung und über klare Wartungsvorgaben und verbindliche Angaben über Wartungszeiten für Sicherheitsupdates. Kirsten Todd vom amerikanischen Sicherheitsspezialisten Liberty Group Management betont deshalb die Bedeutung von Entwicklungsprinzipien wie Security by Design.
Wenn wir über sicher durch Design reden, dann geht es darum, wie wir das Risiko verteilen und gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, dass Sicherheit in die Produkte und in die Soft- und Hardware integriert wird. Sichere Innovation ist kein Widerspruch in sich. Sichere Innovation muss tatsächlich das Konzept für die Zukunft sein. Wir können da nicht auf den Markt warten. Wir sprechen über ein Muss an Resilienz und Sicherheit in kritischen Infrastrukturen und Produkten.
Um kritische Infrastrukturen hier abzusichern, müssen auch Produkte aufwendiger abgesichert werden, die keine großen Gewinnspannen haben. Oder aber diese Produkte müssen so isoliert eingesetzt werden, dass sie keine kritischen Infrastrukturen gefährden können. Der intelligente Lichtschalter, der die Beleuchtung selbstständig dimmt oder ausschaltet, wenn der Raum leer ist, ist dafür ein Beispiel. Die Hersteller solcher Produkte haben nur marginale Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weil das Produkt preiswert ist, also keine große Gewinnspanne hat und seine Einsatzszenarien auf den ersten Blick ungefährlich erscheinen. Wer greift schon einen digitalen Lichtschalter an, um dem ein gutes Buch lesenden Hausbesitzer im Wohnzimmer einen Streich zu spielen und das Licht auszuschalten? Wird aber ein solcher intelligenter Schalter in einer Fabrik eingesetzt, sieht das Gefährdungspotenzial ganz anders aus. Genau daran müsse aber zunehmend gedacht werden, fordert Vincent Strubel und führt ein viel diskutiertes Beispiel an.
A digital toothbrush should not.
Eine digitale Zahnbürste sollte dir keinen Stromschlag verursachen, sie sollte dich nicht ausspionieren und sie sollte nicht Teil eines Netzwerks für schwere Cyberkriminalität sein. Das ist das Ziel.
Viel zu blauäugig werden aber digitale Produkte ohne entsprechende Sicherheitsüberprüfung in sensiblen Bereichen eingesetzt. Das ist lange Zeit gut gegangen. Aber inzwischen analysieren Fachleute der organisierten digitalen Kriminalität kritische Infrastrukturen und sensible Produktionsbereiche sehr sorgfältig auf solche Schwachstellen hin. Staatliche Stellen beauftragen solche kriminellen Gruppen mit derartigen Analysen und zahlen eine Menge Geld dafür, warnt Vincent Strubel.
Der Druck staatlicher Akteure nimmt zu. Sie spionieren viel, aber immer häufiger stören sie kritische Infrastrukturen. Und gleichzeitig erhöht sich nicht nur der Druck von Kriminellen, die mit Cyberangriffen Geld verdienen wollen und die im Grunde genommen jeden Winkel der Gesellschaft und Wirtschaft ins Visier nehmen.
Peter, nun gab es ja eine Menge Gesetzesinitiativen in den USA und auch in Europa, um das Internet der Dinge besser abzusichern. Konnten diese Gesetzesvorhaben denn Erfolge erzielen?
Ja, wenn man sich die vergangenen 10 Jahre der Entwicklung in Sachen Internet der Dinge so anschaut, dann muss man tatsächlich feststellen, die Sicherheitslage in der Industrie und im produzierenden Gewerbe, die hat sich da durchaus verbessert. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier eben stärker mit Verschlüsselung gearbeitet wurde und wird und dass die Programmier- und Anwendungsschnittstellen besser abgesichert wurden. Aber auch da ist die Verbesserung der Sicherheitslage insgesamt doch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das heißt, auch dieser Bereich ist nach wie vor immer noch ein gefährdeter Bereich.
Und woran liegt das?
Das hat zum einen damit zu tun, dass nach wie vor bestimmte Risiken einfach nicht so richtig gesehen werden. Also das Risikomanagement, das hat da noch Defizite. Ein Beispiel, das amerikanische Landwirtschaftsministerium, das hat die Anfälligkeit von Landmaschinen wie Traktoren, Mähdreschern und so weiter für digitale Angriffe untersucht. Und dabei stellte sich heraus, dass diese Landmaschinen hochgradig vernetzt sind. Die Analysten haben Schwachstellen in Digital Farming Konzepten bei Datenschnittstellen von Sensoren gefunden, über die dann solche Landmaschinen massenhaft stillgelegt werden können. Ja, und wenn sowas mitten in der Erntezeit passiert, gibt es eben ein Problem. Die Datenschnittstellen sind dann auch entsprechend nachgebessert worden. Das war übrigens, habe ich mir sagen lassen, gar nicht so einfach durchzusetzen, weil diese Nachrüstung eben Geld kostete und weil solche Sensoriksysteme aber keine hohen Gewinnspannen haben. Und ähnliche Probleme finden sich immer wieder etwa in der Consumer-IT. Bewegungssensoren für die Beleuchtung, Datenschnittstellen, über die eben Rollladen gesteuert werden oder eben die viel diskutierte digitale Zahnbürste. Entweder werden diese Produkte nur isoliert, also eben nicht vernetzt eingesetzt, aber wenn sie dann in ein Netzwerk integriert werden, dann werden sie eben oft zur Schwachstelle.
Aber eigentlich müsste man meinen, da könnten gesetzlich festgelegte Mindeststandards etwas bewirken.
Ja, aber nur dann, wenn deren Umsetzung auch wirklich kontrolliert wird. Und das ist in der Vergangenheit eben nicht umfassend und vor allen Dingen nicht systematisch genug passiert. Und deshalb ergaben sich da immer wieder Sicherheitslücken. Dasselbe Problem haben wir übrigens auch bei den kritischen Infrastrukturen. Auch da wird die Umsetzung genau dieser Standards, dieser Sicherheitsstandards, nicht so konsequent überwacht, wie das eigentlich erforderlich wäre. Auch da haben wir es dann mit weißen Flecken im Risikomanagement zu tun. Sprich, relevante Einsatzbereiche, die werden einfach nicht als kritische Infrastruktur definiert, wie zum Beispiel bei den vielen kommunalen Wasserwerken. Oder wir haben es mit Übergangslösungen zu tun. Noch immer sind eben viele Industriesteuerungen im Einsatz, die zu einer Zeit entwickelt wurde, als wirklich niemand an den vernetzten Einsatz von Maschinen mit solchen Industriesteuerungen gedacht hat. Und bei dem langen Lebenszyklus können diese Maschinen auch nicht einfach von heute auf morgen ersetzt werden. Teilweise wurde dann mit allerdings unzureichenden Nachbesserungen gearbeitet. Teilweise gab es einfach Ausnahmegenehmigungen, die für eine bestimmte Übergangszeit meistens sogar einige Jahre galten. Und während dieser Übergangszeit waren eben die Industriesteuerung und die Maschinen, diese Steuern, angreifbar. Häufig waren darüber sogar noch Netzwerksegmente erreichbar, von denen niemand gedacht hat, dass die überhaupt über diese Industriesteuerung erreicht werden können.
Gibt es denn Überlegungen und Empfehlungen, wie die Sicherheit hier verbessert werden kann?
Ja, davon gibt es mehrere, aber die müssen eben auch umgesetzt werden. Also zum einen ist dabei ganz wichtig, dass gesetzliche Regulierungen eben auch tatsächlich von Behörden kontrolliert werden. Der Staat muss das kontrollieren, was er gesetzlich festgelegt hat. Die große Mehrzahl der Sicherheitsexperten, mit denen ich über solche Maßnahmen gesprochen habe, die bleiben und blieben dann allerdings auch sehr skeptisch. Und da habe ich dann immer so die Einschätzung gehört, ja, wir diskutieren eben schon viele Jahre darüber, alle finden das gut, aber wenn es dann eben drauf ankommt, dann gibt es eben doch 1000 Gründe, genau solche Sicherheitsmaßnahmen eben doch nicht umzusetzen.
Das Internet der Dinge ist immer noch ein großes Sicherheitsproblem. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke sehr.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Das war für viele in der Branche ein Rätsel, nämlich die Frage, warum so wichtige Player wie Apple oder das Firmenimperium des Elon Musk beim Thema KI so auffällig zurückhaltend sind, während sie in anderen Technologiebereichen immer ganz vorne mitmischten oder mitzumischen versuchten. Elon Musk jedenfalls, der mit seinen Unternehmen wie Tesla, X oder SpaceX auch strategisch in hohem Maße auf KI-Entwicklungen angewiesen ist, der hat nun seine Zurückhaltung aufgegeben. Sein neuestes Projekt im Bereich der künstlichen Intelligenz, das heißt xAI, und dafür konnte er bei namhaften Investoren 6 Milliarden Dollar einsammeln. Die Firma, die soll jetzt bereits 24 Milliarden Dollar wert sein, obwohl sie nicht einmal ein Jahr alt ist. Nils Dams berichtet.
Eine Tech-Konferenz in Paris vor ein paar Tagen. Elon Musk ist per Video zugeschaltet und wird gefragt, was er mit seiner neuen KI-Firma vorhat. Das Ziel von xAI, wir wollen so wahrheitsgetreu wie möglich sein, auch wenn das unpopulär ist. Denn andere KIs von OpenAI wie ChatGPT oder der Gemini-Chatbot von Google seien seiner Meinung nach auf dem falschen Weg. Meine Sorge ist, dass die nicht die absolute Wahrheit sagen und politisch zu korrekt sind. Ein Beispiel hat er auch. Gemini sollte ein Bild der Gründerväter der USA erstellen und hat George Washington als Schwarzen dargestellt, was er nicht war. Diesen Fehler hat die Google KI tatsächlich gemacht. Hintergrund waren Sicherheitsmaßnahmen, die rassistische Darstellungen verhindern sollen. Musk ist nicht bekannt dafür, auf seinen Plattformen für Sicherheit zu sorgen. Im Gegenteil. Bei X, früher Twitter, hat er einen Großteil des Personals entlassen. Seitdem gibt es laut Studien mehr Hassrede, antisemitische und rassistische Inhalte. Die Folge? Viele große Werbekunden buchen keine Anzeigen mehr. Und trotzdem?
He's not having any trouble fundraising for XAI.
Hat Musk keine Probleme gehabt, Geld für XAI einzusammeln, sagt Becky Peterson, Journalistin beim Tech-Fachmagazin The Information. Die 6 Milliarden Dollar kommen unter anderem von großen Risikokapitalgebern wie Andreessen Horowitz oder der Firma Sequoia Capital.
There's people who think he's gonna
Es gibt Leute, die glauben, er wird ein Kaninchen aus dem Hut ziehen, dass er die cleverste KI der Welt trainiert, indem er Tesla-Daten verwendet und die dann früh mit dabei waren. Unklar ist, ob Tesla-Daten tatsächlich verwendet werden und ob das überhaupt rechtlich möglich ist. Musk hat aber öffentlich schon darüber gesprochen, dass Tweets und Posts von X bzw. Twitter verwendet wurden. XAI hat damit Grok trainiert, ein Chatbot, der bisher nur zahlenden X-Usern zur Verfügung steht. Im Moment findet ein Wettrennen um die besten KI-Modelle statt. Aber wie gut stehen die Chancen für XAI, vorne mitzuspielen? Neben riesigen Datenmengen brauchen KI-Firmen vor allem auch extrem schnelle und teure Computerchips. Musk hat jetzt zwar das Geld und auch den Zugriff auf die neueste Generation dieser Chips, er will damit bis Ende nächsten Jahres einen Supercomputer bauen und damit die KI trainieren. Der größte Konkurrent OpenAI hat allerdings noch mehr Geld und kommt noch früher an die von Musk genannte Rechnerleistung. Journalistin Becky Peterson meint,
Maybe the money will transform
vielleicht kann XAI mit dem Geld aufholen, aber sie sind ziemlich hinten dran. Obwohl sich Elon Musk schon seit Jahren mit KI beschäftigt. 2015 gehörte er zu den Mitgründern von OpenAI. Nach einem Streit mit dem jetzigen Chef Sam Altman verließ er aber die Firma, die 2022 ChatGPT veröffentlicht und damit den neuen KI-Hype ausgelöst hat. Im März hat Musk OpenAI verklagt. Der Vorwurf, die Firma hätte ihre eigentliche Mission, KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln, aufgegeben. Jetzt ist er an seinen eigenen KI-Modellen. Denn, sagt er,
So it's either participate and try to build
entweder macht man mit und versucht, die besten KIs zu bauen, oder schaut zu, wie das andere machen.
Or watch others do it.
Über das KI-Unternehmen XAI von Elon Musk berichtete Nils Dams.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 39548.
Ja, gerne. So antwortet man doch gern, wenn etwa der Wirt einen fragt, ob man eine halbe möchte. Gern oder gerne. Was ist das Adverb der Lebensfreude? Ursprünglich wurde es daher fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Sex and Drugs and Rock'n'Roll verwendet. Oder für Leute, die es mit Anglizismen und der sensiblen Sprache nicht zu haben, mit Wein, Weib und Gesang. Mit »Ich rauche gern« hat beispielsweise im letzten Jahrhundert ein Tabakkonzern geworben. Sowas würde heute nicht mehr gehen. Und während man sich daran ergötzt, wie prächtiger Bierschaum weit oberhalb des Eichstriches behäbig in sich zusammenfällt, fragt man sich, weil gerade nichts anderes ansteht, was die Leute eigentlich heute gerne machen. Sie schreiben es einem. Gerne sende ich Ihnen weitere Informationen, rufen Sie mich gerne zurück, gerne komme ich auf Ihre Anfrage zurück, zahlen Sie gerne in bequemen Raten. Ja, spammen. Und Zutexten. Das wird gerne gemacht. Und künftig wohl vorwiegend von künstlichen Intelligenzen. Gerne wird oft genutzt, erläutert ChatGPT, um eine freundliche und serviceorientierte Haltung zu vermitteln. Würde einen doch interessieren, was er selbst denn gerne macht. Er, der ChatGPT. Als KI-Assistent habe ich keine persönlichen Vorlieben oder Gefühle, lässt er einen wissen. Das ist doch mal eine ehrliche Antwort. Danke. Was sagt er? Gern geschehen. Und wenn ich sonst noch was wissen wolle, solle ich einfach fragen. Ja, gerne.
Digitales Logbuch. Name Kira Achim. File closed.
US-Behörden haben den Betreiber des wohl weltweit größten Botnetzes festgenommen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Gemeinsam mit Ermittlungsbehörden in Singapur, Thailand und Deutschland hat das amerikanische FBI in Singapur einen aus China stammenden 35 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, das Zitat wahrscheinlich größte Botnet aller Zeiten betrieben zu haben. Zugleich wurde das als 9/11-S5 bezeichnete Netzwerk lahmgelegt, das fast ein Jahrzehnt aktiv war. Dieses soll rund 20 Millionen Windows-Computer infiziert und für VPN-Dienste unter verschiedenen Markennamen missbraucht haben.
Bei Starlink gab es eine globale Störung.
Am Mittwochmorgen ist es zu einem weltweiten Ausfall beim Empfang über das Satelliteninternet Starlink gekommen. Das geht aus über 40.000 gemeldeten Störungen auf den Plattformen Down Detector bzw. alle Störungen hervor. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen bestätigte auf X, dass es zu einem Netzwerkausfall kam. Ein Grund für die Störung wurde nicht genannt. Das Problem wurde wenig später behoben.
Der EU-Rechnungshof kritisiert die KI-Strategie der Europäischen Union.
Die EU war bisher wenig erfolgreich darin, ein Ökosystem der künstlichen Intelligenz in Europa zu entwickeln. Das geht aus einem Sonderbericht des EU-Rechnungshofs hervor. Demnach habe es die EU versäumt, die KI-Investitionen zu beschleunigen, um auf Augenhöhe mit den weltweit führenden Unternehmen zu kommen.
Japan führt einen digitalen Personalausweis für iPhones ein.
Als erstes Land außerhalb der USA ermöglicht es Japan, eine Art Personalausweis im Apple Wallet auf dem iPhone zu hinterlegen. Die sogenannte Nummernkarte soll ab Frühjahr 2025 auf dem iPhone auch komplett digital nutzbar sein. Eine Android-Variante kündigte die Regierung bislang nicht an. Die Nummernkarte mit einer 12-stelligen individuellen Nummer wurde bereits 2016 eingeführt und kann von japanischen Staatsangehörigen beantragt werden.
Die Bundesregierung investiert Rekordsummen in Software.
Die Bundesverwaltung hat 2023 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro für Software- und IT-Dienstleistungen ausgegeben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Berichtsanforderung des linken Abgeordneten Viktor Perli hervor, die dem Spiegel vorliegt. Insgesamt waren es rund 1,2 Milliarden Euro nach 771 Millionen im Vorjahr. Allein Microsoft stellte den Ministerien knapp 198 Millionen Euro in Rechnung.
Die EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur kann in Kraft treten.
Der Europäische Rat hat die Richtlinie über das Recht auf Reparatur angenommen. Diese soll es Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern, Waren reparieren zu lassen, anstatt sie zu ersetzen. Reparaturdienstleistungen sollen zudem leichter zugänglich, transparenter und attraktiver werden. Mit der Annahme der Richtlinie ist der letzte Schritt im europäischen legislativen Prozess abgeschlossen.
Sternzeit, 1. Juni. Der Sonnensturm mit Polarlicht über Europa. In der Nacht zum 11. Mai erlebte die Erde den größten Sonnensturm seit gut 20 Jahren. Es fehlte nicht viel und es hätte schwere Schäden an Satelliten und Stromnetzen gegeben. In einer großen Fleckengruppe auf der Sonne gab es binnen weniger Tage eine Reihe extrem starker Strahlungsausbrüche. Dabei wurden riesige Wolken geladener Teilchen ins All geschleudert. Keine 48 Stunden später trafen die energiereichen Partikel mit voller Wucht die Erde. Die Sonnenteilchen lassen den Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre in Grün-, Rot- und Blautönen aufleuchten. Manchmal flattert das Polarlicht am Himmel wie ein Vorhang am offenen Fenster. In Europa sind Polarlichter meist nur im Norden Skandinaviens zu sehen. Bei starken Sonnenstürmen zeigen sie sich auch bei uns oder noch weiter südlich. Im Mai leuchtete das Polarlicht noch über den Kanaren. Während das irdische Magnetfeld uns Menschen am Boden vor diesen Partikeln abschirmt, sind Satelliten in der Umlaufbahn weitgehend ungeschützt. Schon mehrfach sind Satelliten zumindest zeitweise ausgefallen. Ab und zu kommt es zu Kurzschlüssen in Stromnetzen auf der Erde. Im Mai ging alles gerade noch einmal gut. Ein perfekter Sonnensturm, in dem alles schlimmstmöglich zusammenkommt, kann aber reihenweise Satelliten lahmlegen. Die aktive Region, die für die Maistürme gesorgt hat, ist inzwischen erneut auf die erdzugewandte Sonnenseite gewandert. Sie hat sich abgeschwächt, aber es kann jederzeit wieder zum himmlischen Teilchensturm kommen. immerhin mit zauberhaften Polarlichtern.
Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber. Danke fürs Zuhören.